Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Geschwister, der Text zur heutigen Predigt steht im Titusbrief, Kapitel 3, die Verse 9 bis 11. Ich lese uns zunächst diesen Abschnitt. Da schreibt der Apostel: Dagegen beteilige dich nicht an den sinnlosen Untersuchungen über die Geschlechterfolgen der Urväter und an den Streitigkeiten über das jüdische Gesetz. Das ist nutzlos und führt zu nichts. Wer solche Irrlehren verbreitet, den sollst du zurechtweisen, einmal und noch ein zweites Mal. Hört er dann immer noch nicht auf dich, so musst du ihn aus der Gemeinde ausschließen. Du siehst ja, dass ihm nicht mehr zu helfen ist. Wenn er weiter auf dem falschen Weg bleibt, dann tut er das bewusst und spricht sich selbst das Urteil. Liebe Geschwister, Paulus nimmt in diesen Versen auf seine Gegner Bezug. Er spricht hier von den Irrlehrern, die in den kretischen Gemeinden ihr Unwesen trieben. Und er fordert Titus, seinen Vertreter auf der Insel, zu einem bestimmten Verhalten gegenüber diesen Leuten auf. Und in diesem Rahmen nennt er einige Merkmale sowohl der falschen Lehre als auch der Irrlehrer. Der Apostel tut dies innerhalb seines Briefes bereits zum zweiten Mal. In Kapitel 1, in den Versen 10 bis 16, hatten wir ganz Ähnliches gelesen. Beide Stellen ja sind vom Inhalt her ganz ähnlich. Beide nennen Merkmale von Irrlehrern und Merkmale dieser falschen Lehre, die sie brachten. Und in beiden Texten weist Paulus den Titus zum richtigen Verhalten ihnen gegenüber an. Irrlehren und Irrlehrer, die zweite. So lautet heute unser Thema. Und zunächst, was erfahren wir in diesem Text über die Gegner des Apostels? Was waren das für Leute? Was kennzeichnete sie und was kennzeichnete ihre Lehre? Und an dieser Stelle wird es gut sein, wenn wir uns doch nochmal das vor Augen führen, was in Kapitel 1 gesagt war. Deshalb lese ich uns den Abschnitt mal. Paulus sagte da, es gibt viele Schwätzer und Verführer, die sich der Wahrheit nicht unterordnen wollen, besonders unter den bekehrten Juden. Du musst ihnen das Wort verbieten, denn durch ihre verwerflichen Lehren bringen sie ganze Familien vom rechten Weg ab und das nur in der schändlichen Absicht, sich zu bereichern. Einer von ihren eigenen Landsleuten hat als Prophet über sie gesprochen, als er sagte, die Kreter lügen immer, sie sind Raubtiere, liegen auf der faulen Haut und denken nur ans Fressen. Er hat die Wahrheit gesagt. Darum musst du diese Leute hart anfassen, damit ihr Glaube wieder gesund wird. Sie sollen sich nicht mit jüdischen Spekulationen über die Anfänge der Welt beschäftigen und sich nicht von Leuten, die der Wahrheit den Rücken gekehrt haben, vorschreiben lassen, was rein und was unrein ist. Für die, die ein reines Gewissen haben, ist alles rein. Für die dagegen, die durch Schuld befleckt sind und den Glauben aufgegeben haben, ist nichts rein. Ihr ganzes Denken und Fühlen ist beschmutzt. Diese Leute behaupten, Gott zu kennen, aber durch ihre Taten beweisen sie das Gegenteil. Sie sind zu verabscheuen, denn sie wollen nicht hören und sind unfähig, irgendetwas Gutes zu tun. Also auch in diesen Versen hier, Kapitel 1, Verse 10 bis 16, haben wir einiges erfahren. Was denn? Nun, erstens waren es Personen mit jüdischem Hintergrund. Christen, die ja vorher Juden waren. Sie lehnten die Autorität von Paulus ab. Das heißt, sie wollten sich dem Paulus nicht unterordnen. Und ihre Lehre war eine Mischung aus verschiedenen Bestandteilen. Einerseits befassten sie sich mit jüdischen Spekulationen über die Anfänge der Welt. Wir wissen nicht genau, was hiermit gemeint war. Denkbar sind spekulative Lehren für die alttestamentliche Berichte die Basis hergaben. Jüdische Mythen, Legenden, die scheinbare oder konstruierte Verknüpfung zum Alten Testament gab diesen Lehren dann eine gewisse Autorität. Und mit dieser Autorität ließen sich dann vielleicht auch zweifelhafte Lebenspraktiken rechtfertigen. Ja, wenn selbst dieser oder jener Held des Alten Testaments es so gehalten hat. Ja, wenn selbst Hiob das gemacht hat. Oder wenn Jakob dieses oder jenes gemacht hat. Ja, dann kann doch das Handeln nicht verkehrt sein. Ja, also sie verknüpften das irgendwie mit dem Alten Testament, aber letztlich waren es Mythen, waren Dinge, die nicht in der Schrift geschrieben waren. Lehren ohne Schriftgrund. Weiter wird gesagt, dass sie Reinheitsgebote lehrten. Ja, sie befassten sich mit Fragen kultischer Reinheit. Sie waren der Auffassung, dass auch Christen Reinheitsvorschriften einhalten müssten. Dass ihre Gemeinschaft mit Gott durch das Ernährungsverhalten beispielsweise beeinflusst werden würde. Und viele andere Dinge. Also scheinbar alttestamentlich begründete Mythen und Reinigungsgebote. Das beides waren Inhalte ihrer Lehre. Ihr Lebenswandel sah dabei ganz anders aus. In ihrer Lebensführung zeigten sie gegenüber der kretischen Kultur, wir hatten gesehen, das war eine sehr verdorbene Kultur, keinerlei Distanz. Sie lebten wie diese umgebenden Heiden. Lügen, rauben, faul rumliegen und fressen. So brachte es Paulus in Kapitel 1, Vers 12 auf den Punkt. Paulus nannte sie Schwätzer. In ihren Augen, oder in seinen Augen besser gesagt, war ihre Lehre nichtiges, sinnloses Gerede, ohne jeden geistlichen Wert. Ja, Paulus argumentiert hier bewusst polemisch, benutzt polemische Ausdrücke. Ja, er gebraucht Begriffe mit Signalcharakter. Begriffe, die in der Bibel an vielen Stellen auf Heiden und Götzendiener bezogen werden. Auf ihr nichtiges Tun. Und er macht damit klar, die Lehre dieser Leute, ja, die hat in sich keinen Wert, ist völlig sinnlos. Ja, sie ist heidnisch. So hochtrabend sie auch daherkommt. Und wie die Lehre, so ihre Lehrer. Für Paulus verhielten sie sich wie Heiden. Kein bisschen anders. In Lehre und Leben. Ja, in Kapitel 1, 15, 16, wir haben es gerade gelesen, da machte der Paulus das ganz deutlich, brachte es auf den Punkt. Er sagte, sie haben den Glauben aufgegeben. Ja, was kann das anderes heißen, als die stehen nicht im Glauben. Sie sind ganz und gar beschmutzt. Sie kennen Gott nicht. Ja, sie sind verabscheuungswürdig, unfähig, im Hinblick auf Gott auch nur irgendetwas Gutes zu tun. Ja, befleckt mit Schuld. Was heißt das anderes als, sie haben keine Sündenvergebung. Sie stehen nicht im Glauben. Das waren Heiden. Und für Paulus Menschen außerhalb des Heils. Und dieser Beschreibung aus Kapitel 1 fügt sich Kapitel 3, Verse 9 bis 11 nun nahtlos an. In Vers 9 schreibt der Apostel, beteilige dich nicht an den sinnlosen Untersuchungen über die Geschlechterfolgen der Urväter und an den Streitigkeiten über das jüdische Gesetz. Das ist nutzlos und führt zu nichts. Ja, seine Gegner, so macht er hier deutlich, pflegten eine ganz ausgeprägte Lehrtätigkeit. Ja, die waren nicht untätig. Und auch in diesem Vers bekommen wir zumindest einen kleinen Hinweis auf die gelehrten Inhalte. Paulus nennt wieder Geschlechterfolgen der Urväter. Ja, andere Übersetzungen sprechen von Abstammungslinien und Geschlechtsregistern oder von Stammbäumen. Ja, auch hier handelt es sich wahrscheinlich um spekulative Ausschmückungen von Stammbäumen. Basis könnte auch hier das Alte Testament gebildet haben. Aber auch außerkanonische Schriften könnten Grundlage gewesen sein. Also Schriften, die von den Juden dazu mal geschätzt wurden, aber die eben nicht im alttestamentlichen Kanon waren. Also die nicht als Wort Gottes anerkannt waren. Spekulative Lehren, die scheinbar auf biblischen Grund verwiesen. Die aber in gewisser Art und Weise über das geoffenbarte Wort Gottes hinausging und die zu einer Lehre und Lebenspraxis führten, die der apostolischen Lehre entgegenlief. Weiter nennt Paulus in Vers 9 als Lehrinhalt das jüdische Gesetz. Gedacht ist hier an die Vorschriften des mosaischen Bundes. Also Geschlechterfolgen der Urväter und das mosaische Gesetz. Das waren die beiden Inhalte, die Paulus hier in Kapitel 3 nennt. Wichtiger als die inhaltliche Beschreibung dieser Lehre ist hier die Beschreibung der Lehrweise. Paulus spricht in Vers 9 von Untersuchungen und von Streitigkeiten über das jüdische Gesetz. Beide Beschreibungen sind hier Begriffe, die Auseinandersetzungen zum Ausdruck bringen wollen. Auseinandersetzungen im Sinne eines Meinungsstreits, Streitgespräche, öffentliche Diskussionen, bei denen es hochherging, bei denen Christen stritten. Sie stritten über gesetzliche Vorschriften und über Geschlechterfolgen der Urväter. Also auch bei dem Begriff Untersuchung, wie die gute Nachricht hier sagt, ist an Streit zu denken. Wir wissen nicht genau, wer sich da nun stritt. Vielleicht die verschiedenen Lehrer untereinander. Ja, also die unterschiedlichen Fraktionen, die es vielleicht gegeben haben mag. Vielleicht aber auch die Irrlehrer mit dem Rest der Gemeinde, mit den Leuten, die diese Lehren eben ablehnten. Keine Ahnung. Aber was wichtig ist, diese Streitereien, dieses Lehrverhalten führte in den Gemeinden zu Spaltungen, führte dazu, dass die Gemeinden nicht mehr eines Sinnes waren, dass die Einheit der Gemeinden verloren ging. Ja, diese Irrlehrer zogen Geschwister hinter sich her. Ganz so, wie es Paulus in Apostelgeschichte 20, Verse 29 und 30 einmal ausdrückt, in der Abschiedsrede gegenüber den Ältesten von Ephesus. Da sagt er, denn ich weiß, wenn ich nicht mehr unter euch bin, werden gefährliche Wölfe bei euch eindringen und unter der Herde wüten. Aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten und mit ihren verkehrten Lehren die Jünger und Jüngerinnen zu verführen suchen, sodass sie nicht mehr dem Herrn, sondern ihnen folgen. Die Lehrtätigkeit der Irrlehrer, die hier beschrieben wird, spaltete die Gemeinden. Die Irrlehrer brachten hier Inhalte, die von der gesunden Lehre abwichen. Ja, sie untergruben die lehrmäßige Einheit und sie taten es in einer Weise, welche die Spaltung hier eben noch verschärfte. Also die Leute, von denen Paulus hier spricht, das waren Gemeindespalter, wenn man so will. Da fragen wir, warum taten die das? Die Antwort ist wieder, wir wissen es nicht. Im günstigsten Fall deshalb, weil sie von der Richtigkeit ihrer Lehre überzeugt waren. Das wäre dann so, wie Paulus es in Römer 10, Vers 2 ausdrückt. Da sagte er, oder sagt er im Hinblick auf das Volk Israel, ich kann ihnen, also den Juden, bezeugen, dass sie sich mit brennendem Eifer für die Sache Gottes einsetzen. Aber ihr Eifer beruht nicht auf der richtigen Erkenntnis. Sie begreifen nicht, dass Gott selbst eingegriffen hat, damit Menschen vor ihm als gerecht bestehen können. Deshalb suchen sie durch eigene Anstrengungen Gerechtigkeit zu erringen, anstatt sich Gott zu unterwerfen, der in seiner Gerechtigkeit, nämlich seiner heilschaffenden Treue, für sie gehandelt hat. Denn seit Christus ist das Gesetz nicht mehr der Weg zum Heil. Vielmehr gilt jetzt, alle, die im Glauben auf Christus vertrauen, werden vor dem Gericht Gottes als gerecht anerkannt werden. Oder denken wir an die Aussage von Christus selbst, Johannes 16, Verse 2 und 3. Da sagt er zu seinen Jüngern, sie, also die Juden, werden euch, die Jünger, aus den Synagogen ausschließen. Es wird sogar so weit kommen, dass alle, die euch töten, es als einen Opferdienst zur Ehre Gottes verstehen. Das alles werden sie euch antun, weil sie weder mich noch den Vater erkannt haben. Ja, das sind gute Motive. Opferdienst für Gott. Und verstehen wir, auch diese Leute hier, die in der Gemeinde oder in den Gemeinden auf Kreta aufgetreten waren, auch diese Leute eiferten. Sie setzten sich mit ganzer Kraft für ihre Lehre ein. Sie diskutierten, argumentierten, sie untersuchten, sie stritten. Und sie verletzten dabei ganz offensichtlich wesentliche Gebote. Nicht zuletzt das Gebot, den Bruder und die Schwester zu lieben. Oder das Gebot finden von Philipper 2, Vers 3. Achtet den Bruder oder die Schwester mehr als euch selbst. Ja, wie kann man das machen, wenn man so wie diese Irrlehrer da in der Gemeinde streitet? Diese Irrlehrer waren offensichtlich überzeugt, überaus wichtige Dinge erkannt zu haben. Sie brannten für ihre Lehren, rangen mit anderen, stritten, weil sie meinten, ihre Lehre wäre es wert, dass man darüber streitet. Ja, sie hielten das, was sie erkannt hatten oder was sie meinten erkannt zu haben, für das Wesentliche. Und diese Lehre verkündeten sie mit missionarischem Eifer. Ja, das waren Leute, die sich äußerlich zu Jesus Christus bekannten, die aber bestimmte Ideen, Lehrinhalte, theologische Ansichten in das Zentrum stellten. In das Zentrum, in dem nur das Evangelium zum Stehen kommen darf. Da packten sie Sonderlehren rein. Ihre Mythen, ihre Geschlechtsregister, ihre Gesetzesvorschriften. Ja, hier gilt die Stelle, wo Christus sagt, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Ja, sie brannten für das, was sie hier für das Nonplusultra der biblischen Lehre hielten. Und interessant ist, was Paulus in unserem Text hier zu ihren Bemühungen zu sagen hat. Er nennt ihre theologischen Untersuchungen, ihre Auseinandersetzungen, ihren Streit einfach sinnlos. Er sagt, das ist nutzlos und das führt zu nichts. Ja, denken wir an die Lesung aus 1. Timotheus 1. Da sagte Paulus es ganz ähnlich. Er sagte, sie sollten sich nicht mit uferlosen Spekulationen über die Anfänge der Welt und die ersten Geschlechterfolgen befassen, denn das führt nur zu unfruchtbaren Spitzfindigkeiten, anstatt dem Heilsplan Gottes zu dienen, der auf den Glauben zielt. Jede Unterweisung der Gemeinde muss nämlich zur Liebe hinführen, die aus einem reinen Herzen, einem guten Gewissen und einem aufrichtigen Glauben kommt. Davon haben sich einige abgewandt und haben sich in leeres Gerede verloren. Ihre theologischen Untersuchungen, ihr Ringen um Wahrheit, in Streitgesprächen über zweifelhafte Inhalte war sinnlos. Sinnlos, wertlos, nutzlos im Hinblick auf den Heilsplan Gottes. Und dieser Heilsplan Gottes, der zielt eben auf ein Leben im Glauben, das reich an guten Werken ist. Ja, denken wir an Titus 2, Verse 11 bis 14. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Das ist der Heilsplan Gottes. Da geht es um Glauben, um Liebe gegenüber den Geschwistern, um ein Leben, das reich ist an guten Werken, die aus Glauben und zur Ehre Gottes getan werden. Und im Hinblick auf dieses Ziel, sagt Paulus, ist das Handeln, alles Streiten, alles Untersuchen, alles Forschen hier dieser Irrlehrer sinnlos. Ja, zur Erfüllung dieser Zielvorgabe, dieses Planes, trägt ihr Verhalten in keinster Weise bei. Im Gegenteil, diese Debatten führten von dieser Zielsetzung weg. Sie brachten die Streithähne, anders als sie es meinten, nicht näher zu Gott. Sie meinten ja, in ihrem Streiten, ja, würden sie sich hier für Gottes Sache einsetzen. Ja, diese Dinge führten sie nicht näher zu Gott hin, sondern im Gegenteil von ihm weg. Bedenken wir das Gesagte mit großem Ernst. Spaltungen, Parteiungen, kennen auch wir etwas davon? Ich denke, ja. Wie schnell geht es doch, dass wir Dinge aufblähen, Dinge ins Zentrum stellen, die da nicht hingehören. Ja, wer von uns hat sich nicht schon mal in Rage geredet? Ja, weil der andere die Bibel einfach nicht versteht. Ja, weil er anders als ich die Tauflehre nicht richtig kapiert. Weil er anders als ich die einzig richtige Endzeitdeutung nicht in seinen Schädel kriegt. Weil er eben anders als ich nicht versteht, wie richtigerweise mit dem alttestamentlichen Gesetz umzugehen ist. Weil er anders als ich der falschen Tradition verwachsen ist oder weil er anders als ich die falschen Lieder singt. Versteht mich nicht falsch. Jeder soll, kann und muss klare Überzeugungen haben. Auch Traditionen sind gut. Aber stellen wir diese Dinge nicht ins Zentrum. Machen wir nicht den Fehler, zweitrangige Dinge in das Zentrum zu rücken. Ja, machen wir nicht den Fehler und ringen den Bruder oder die Schwester in der Diskussion zu Boden. Ja, um erstrangige Dinge, da lohnen sich Auseinandersetzungen, da sind Auseinandersetzungen auch nötig. Ja, denken wir an Galater 2, wo Paulus den Petrus öffentlich zurechtweist. Ja, da ging es um das Evangelium. Da lohnt es sich zu streiten. Aber streiten wir nicht ja, in einer falschen Weise um Dinge, die es nicht wert sind. Stellen wir keine zweitrangigen Fragen ins Zentrum und zerfleischen uns in diesem Streit. Ja, dann mögen wir uns wohl für Kämpfer für die einzig rechte Lehre empfinden. Aber am Ende treibt uns dies von Gott weg, statt zu ihm hin und spaltet die Gemeinde. Gott bewahre uns vor solch einem Verhalten. Nun wollen wir noch auf die Anweisung des Paulus gegenüber Titus eingehen. Wie sollte Titus sich gegenüber den Irrlehrern verhalten? Ich lese uns nochmal Verse 10 und 11. Ich lese nochmal ab Vers 9. Dagegen beteilige dich nicht an den sinnlosen Untersuchungen über die Geschlechterfolgen der Urväter und an den Streitigkeiten über das jüdische Gesetz, das ist nutzlos und führt zu nichts. Wer solche Irrlehren verbreitet, den sollst du zurechtweisen. Einmal und noch ein zweites Mal hört er dann immer noch nicht auf dich, so musst du ihn aus der Gemeinde ausschließen. Du siehst ja, dass ihm nicht mehr zu helfen ist. Wenn er weiter auf dem falschen Weg bleibt, dann tut er das bewusst und spricht sich selbst das Urteil. Paulus nennt hier zwei Anweisungen. Und die erste lautet, Titus, bleib selbst in Lehre und Lebensführung beim Evangelium. Ja, diese Anweisung können wir dem Anfang von Vers 9 entnehmen. Paulus formuliert hier diese Anweisung im Kontrast zu dem in Vers 8 Gesagten. Dort schrieb der Apostel, du musst darauf hinwirken, dass alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, sich ernsthaft darum bemühen, das Gute zu tun. Das ist Recht und bringt den Menschen Nutzen. Und im Gegensatz zu dieser positiven Handlungsanweisung folgt jetzt Vers 9. Dagegen beteilige dich nicht. Also das eine sollte Titus tun, Vers 8, Ermahnung zu guten Werken. Und das andere sollte er tunlichst unterlassen, Vers 9, die Beteiligung an diesen theologischen Untersuchungen und Streitereien. Zunächst, was ist hiermit nicht gemeint? Nicht gemeint ist hier, dass Titus sich in jedweder Form aus der Debatte heraushalten musste. Ja, nicht, dass Titus in keinster Weise auf die Gemeindesituation eingehen sollte. Das sollte er sehr wohl. Was gemeint ist, ist hier, Titus sollte nicht in gleicher Weise handeln wie die Irrlehrer. Er sollte keine falschen Lehren verkündigen und er sollte nicht streiten. Lehre und Lebensführung mussten bei ihm in Ordnung sein. Anders als bei den Irrlehrern. Die lehrten zumindest teilweise falsche Lehren und stritten sich lautstark. Sie führten kein Leben aus Glauben, zeigten nicht die vorbildliche Lebensführung, die aus dem Evangelium folgt. Keine guten Werke. Da sollte Titus eben nicht mitmachen. Von diesem Verhalten sollte er sich distanzieren. Er sollte rein bleiben in Lehre und Lebensführung. Ja, er sollte sich nicht von irgendwelchen fixen Ideen irre machen lassen sondern er sollte beim einfachen, schlichten, aber einzig rettenden Evangelium bleiben. Warum? Nun, vom ersten Grund hatten wir schon gehört, weil es sinnlos war, nutzlos und wertlos. Ja, ein Einstieg in diese Auseinandersetzung mit den Judaisten hier hätte nichts gebracht. Auch wenn diese Lehren vielleicht attraktiv ausgesehen haben mögen. Ja, sie brachten nichts Gutes hervor. Sie führten nicht näher zu Gott. Im Gegenteil, sie führten von Gott weg. Sie richteten zugrunde. Im Hinblick auf die Erfüllung des göttlichen Heilsplans brachten sie nichts. Und er sollte diese Gegner und ihre Lehre nicht durch seine Beteiligung aufwerten, nicht den Eindruck erwecken, dass es bei diesen Auseinandersetzungen um wirklich relevante Dinge ging. Zweitens ging es bei dieser Anweisung sicher um das Ansehen von Evangelium und Gemeinde. Titus war der Repräsentant des Apostels. Und wie jeder Christ der Repräsentant der christlichen Rettungsbotschaft. Und in dieser Eigenschaft galt es eben, Schaden vom Evangelium und von der Gemeinde abzuwenden. Ja, der Schaden war ja durch das Treiben dieser Irrlehrer schon groß genug, durch ihren elenden Lebenswandel und ihre elende Lehre. Und Titus sollte eben durch sein Handeln ein positives Gegenbild sein und für die kretischen Christen ein rechtes Vorbild. Von der zweiten Anweisung lesen wir in den Versen 10 bis 11. Da fordert der Apostel Titus zur Ausübung von Gemeindezucht auf. Titus sollte sich nicht am Streit der Gegner beteiligen. Wir hatten das gesehen. Aber er sollte nicht untätig bleiben. Er sollte das Problem durchaus angehen. Und zwar durch die Einleitung eines mehrstufigen Korrekturprozesses. Mehrstufig dann, wenn die betreffende Person sich nicht korrigieren ließ. Im Hintergrund steht hier die Anweisung, die Christus selbst gegeben hat in Matthäus 18. Ich lese uns mal ab Vers 15. Wenn dein Bruder, und das gilt entsprechend für deine Schwester, ein Unrecht begangen hat, dann geh hin und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Wenn er mit sich reden lässt, hast du ihn zurückgewonnen. Wenn er aber nicht auf dich hört, dann geh wieder hin, diesmal mit ein oder zwei anderen. Denn jede Sache soll ja aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Wenn er immer noch nicht hören will, dann bring die Angelegenheit vor die Gemeinde. Wenn er nicht einmal auf die Gemeinde hört, dann behandle ihn wie einen Ungläubigen oder Betrüger. Also dieser Korrekturprozess hier bildet den Hintergrund zu dem Gesagten. Zunächst sollte Titus die Irrlehrer zurechtweisen. Im Fokus steht hier nicht die öffentliche Anklage, sondern die korrigierende Ansprache zur Zurückgewinnung des Bruders. Mittel und Ziel dieser Korrektur war die gesunde Lehre des Evangeliums. Ja, es gilt eben, den irrenden Bruder mit dem Evangelium zurück zum Evangelium zu leiten. Ja, das würde erst einmal eine lehrmäßige Korrektur umfassen, aber auch eine Korrektur hinsichtlich des Lebenswandels. Bezogen auf die kretischen Irrlehrer hätte Titus vielleicht gesagt, lieber Bruder, verabschiede dich bitte von deinen Sonderlehren. Die sind nicht biblisch, auch wenn sie so aussehen mögen. Aber du darfst nicht über die Schrift hinausgehen. Hör bitte auf zu spekulieren. Halt dich an das, was Gott in seinem Wort offenbart hat. Und versteh bitte das Alte Testament in seinem richtigen Sinn. Denk daran, das Gesetz, das Gott gegeben hat, ist gut, wenn es in der rechten Weise gebraucht wird. Ja, wir dürfen nicht vergessen, das Gesetz ist ja nicht für Menschen, die tun, was Gott will, sondern für solche, die sich um Recht und Ordnung nicht kümmern, eben für Sünder. Und noch vieles andere hätte Titus sagen müssen, um den Bruder lehrmäßig zurechtzubringen. Auch zu seinem Lebenswandel wäre einiges zu sagen gewesen. Er hätte an das Gebot Jesu erinnern müssen. Ihr sollt einander lieben. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Naja, einige Korrekturen wären da anzubringen gewesen. Und das macht klar, dieser Prozess der Zurechtweisung dauert mitunter länger. Und wie gesagt, hier geht es darum, dass ein solcher Bruder, der falsche Lehren bringt, der andere hinter sich sammelt und die Gemeinde spaltet, dass der sein Spalten sein lässt. Ja, es kann durchaus sein, dass er noch länger an irgendwelchen Lehren hängt oder dass es dauert, bis er diese gänzlich ablegen kann. Aber was zeitnah passieren muss, er muss aufhören, die Gemeinde mit seinen falschen Lehren zu spalten. Nimmt der betreffende Bruder die Zurechtweisung an? Wunderbar, welch eine Freude. Tut er das nicht, folgt eine weitere Zurechtweisung. Und bleibt der Erfolg erneut aus, so Paulus, muss der Gemeindeausschluss erfolgen. Die griechische Wendung, die hier im Grundtext steht, ist da nicht ganz eindeutig. Manche Übersetzungen übersetzen deshalb anders. Luther spricht hier vom Meiden eines solchen Menschen. Ein solcher Mensch soll gemieden werden. Die Elberfelder und die Schlachter, die sprechen davon, einen solchen Menschen abzuweisen. Gemeint ist hier aber wohl tatsächlich der Gemeindeausschluss. Ja, führen wir uns die Situation vor Augen, in der die kretischen Gemeinden steckten. Ganze Hausgemeinden waren ruiniert, wurden ruiniert durch diese Irrlehrer. Diese Leute mussten unbedingt zum Schweigen gebracht werden. Und das schnell. Ein Ausschluss musste ja nicht endgültig sein, kehrte ein solcher Bruder später um, konnte er wieder aufgenommen werden. Aber zunächst galt es, weiteren Schaden abzuwenden. Schaden von Gemeinde und Evangelium. Und für einen Gemeindeausschluss spricht auch das, was Paulus in Vers 11 sagt. Da sagt er, du siehst ja, dass ihm nicht mehr zu helfen ist. Wenn er weiter auf dem falschen Weg bleibt, tut er das bewusst und spricht sich selbst das Urteil. Hier rechtfertigt der Apostel ein solches Vorgehen. Und das Argument ist folgendes. Wer nach diesen zwei Zurechtweisungen nicht umkehrt, der erweist sich letztlich als ein Heide, als jemand, dem mit den Mitteln der Gemeindezucht nicht mehr zu helfen ist. Ja, denken wir an Matthäus 18 nochmal, da sagt Christus selbst, über den, der selbst auf die Gemeinde nicht hört, behandle ihn wie einen Ungläubigen oder Betrüger. Der Gedanke ist hier derselbe. Jemand, der sich nicht zurechtweisen lässt, der sich beharrlich weigert, umzukehren, der halsstarrig ist, der sich einfach nicht unterordnen will, ein solcher Mensch muss aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Und bedenken wir, der Titus, der handelt hier mit apostolischer Autorität. Ja, er war der legitime Vertreter des Paulus. Für uns heißt das, achten wir auf die Gemeinde. Halten wir sie frei von Spaltungen, soweit es uns möglich ist. Üben wir Gemeindezucht. Lassen wir nicht zu, dass sich etwas anderes als das einzig wahre errettende Evangelium in das Zentrum von Verkündigung und Lebensführung stellt. Und an jeder von uns lasse sich gerne zurechtweisen. Bedenken wir, worum es geht. Es geht um das Ansehen der Gemeinde und des Evangeliums selbst. Letztlich geht es um das Ansehen unseres großen Königs, unseres Herrn Jesus Christus. Ihm sei alle Ehre. Amen.